Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wenn um den Podcast rund ums Fahrrad. Heute unsere im Prinzip dritte Folge zum Giro d'Italia, Etappe Nummer 7, 8 und 9, wenn ich es richtig verfolgt habe. Und wenn es um den Giro geht, wenn es um den Profisport geht, rede ich mit dem lieben Thomas aus München. Guten Abend, lieber Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
Buonasera. Ja, was soll man sagen, ne? Können wir eigentlich direkt loslegen irgendwie? Also, letzten Donnerstag hat mir meine Frau gesagt, hätte sie das letzte Mal abends auf mich verzichten müssen. Dementsprechend hätten wir heute dann summa summarum alles andere mal außen vor lassend drei Etappen zu besprechen, die auch alle, wie ich finde, fast alle Facetten des Radsports so widerspiegeln oder zeigen oder, ne? Fällt dir noch ein Adjektiv ein?
Nee.
Gut, dann suchen wir auch kein weiteres. Repräsentieren vielleicht, ne? Ich weiß es nicht. Also es ist alles dabei, was das Herz begehrt. Vorher möchte ich mich aber nochmal ganz besonders bedanken. Entschuldigung, das habe ich vergessen, dir vorher zu sagen, dass ich das jetzt mache. Und zwar, wir bedanken uns ja eigentlich immer am Ende der Sendung für alle möglichen Spenden und Zuwendungen und so weiter und so fort. Diesmal möchte ich das aber ganz am Anfang machen, weil ich weiß nicht, das werde ich nicht nur diesmal machen, sondern werde ich auch im Velo-Snack machen, weil ich weiß ja nie, hören die Hörer, den ich gerade erreichen will, das eine oder das andere oder beides. Und deswegen lieber zweimal. Es hat jemand über unseren Amazon-Affiliate-Link sich eine relativ, also für meine Vorstellungen, unfassbar teure Kamera gekauft und ein unfassbar teures Objektiv dazu noch. Und ich weiß natürlich nicht, wer das war, aber ich möchte mich einfach dafür bedanken, dass er das über unseren Affiliate-Link gemacht hat, weil deswegen, das sichert uns sozusagen, ja, ich schätze mal so ein gutes halbes Jahr, glaube ich, Auphonic-Stunden oder ja, nicht ein halbes, ja doch, ein halbes Jahr vielleicht, Auphonic-Zeit. Das heißt, diesem unbekannten Menschen danke, dass du ein halbes Jahr sozusagen ohne etwas, dass du, also du hast das Einzige, was du gemacht hast, du hast über unseren Link, bist du zu Amazon gegangen und hast es dann dort bestellt. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Das sichert uns jetzt ein halbes Jahr Produktionszeit da. Und vielen herzlichen Dank. Das wollte ich nur am Anfang sagen, bevor es jetzt irgendwie vergessen wird und der wegkommt. Ich war ziemlich überrascht, also als ich das dann da gesehen habe. Da guckt man ab und an mal rein und dann war das auf einmal so hoch. Naja, aber kommen wir jetzt zu viel Wichtigerem. Nein, nicht viel Wichtigerem, aber auch mindestens genauso wichtigen oder zumindest schönen, interessanten, nämlich der 7. Etappe des Giros. Und ich bin sehr, sehr, sehr schlecht darin, mir Sachen zu merken im Sinne von, was haben wir prognostiziert, was haben wir gesagt, prognostiziert für die Etappe. Aber wenn ich mich recht entsinne, hatten wir doch ziemlich genau so ein Szenario vorausgesehen, wie es dann passiert ist.
Ja gut, also für die 7. Etappe hatten wir gesagt, dass dort keine Sprinter für sich entscheiden können, sondern entweder ein Sprint einer größeren Gruppe oder Ausreißer. Letzteres Szenario ist es dann gewesen, nochmal zur Erinnerung, 185 Kilometer Vasto nach L'Aquila. Und ja, zum Schluss waren da einige ziemlich heftige Anstiege noch drin. Mhm. Und ja, der Kampf um die Ausreißergruppe wurde sehr hart ausgefochten, weil da auch oftmals Leute dabei waren, die potenziell im Klassement eine Gefahr hätten darstellen können. Und dementsprechend haben da natürlich die Favoriten Teams die nicht ziehen lassen. Und am Ende war da eine Gruppe vorne, unter anderem mit Davide Formolo, Peo Bilbao, Rojas, Henao und noch ein paar anderen recht starken Fahrern. Und ja, Davide Formolo war für mich so der Favorit in dieser Ausreißergruppe, hat sich aber vielleicht dazu verleiten lassen, ein bisschen zu viel Arbeit zu machen, ein paar Löcher zu viel zu stopfen. Der Nutznießer des Ganzen war dann Peo Bilbao, der mit einem Antritt auf dem leicht abfallenden Stück weggefahren ist und dann seinen kleinen Vorsprung in dieser Schlusssteigung gerettet hat.
Mhm. Insgesamt, also das, was wir vorher gesagt haben, für die Sprinter wird es hart und das, finde ich, hat man auch sehr, sehr, sehr schnell gesehen, dass spätestens bei diesem vorletzten längeren Berg es da vorbei war. Insgesamt aber eine Etappe, also ne, Formulo, ich hatte den sogar am Anfang für mein Team vorgesehen, hier, für mein Tippspielteam. Formulo hat da wirklich an dem Tag einiges an Arbeit geleistet. Deswegen aller Ehrenwert, dass er es dann nicht mehr geschafft hat. Für das Gesamtklassement hat er sich dann eigentlich bis auf den Platzierungsverbesserung von Rojas eigentlich auch nicht so viel getan, ne? Also an dem Thema Roglic und seine Jungen.
Guckt, so Leute, Davide Formolo hat an dem Tag viel Zeit zurückgefahren und war dann zeitgleich wieder mit Primoz Roglic, was auch interessant ist jetzt dann für den weiteren Verlauf des Giros, und die Astana-Mannschaft hat mit Peo Bilbao wieder einen zweiten Mann vorne platziert.
Ja, ich würde das immer so gerne, das ist immer, finde ich, so für den Laien noch mehr als für, ich beschäftige mich ja schon ein bisschen damit, aber ich hätte mal immer gerne so das bereinigte Gesamtklassement, ne? Also jetzt nach dieser Etappe Valerio Conti immer noch im gelben, ich sag's immer wieder, ne? Im rosa Trikot. Aber da sind ja jetzt manche Namen in da vorne drin, ne, wo man sehr, sehr sicher sagen kann, dass die hinterher mit dem Gesamtergebnis nichts mehr zu tun haben werden. Und ne, dass jetzt ein Fausto Masnada da vorne auf Platz 7 ist, ne, den bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Also ich hätte gerne so eine Übersicht von wirklich nur den Favoriten oder den Klassementfahrers. Das gibt's nicht. Aber ansonsten so zwischen den großen Favoriten, sag ich mal, Roglic, Nibali, mittlerweile würde ich fast sogar Maika auch noch zumindest zu Teilen mit reinnehmen. Yates und so, da hat er sich an dem Tag dann eigentlich nichts getan.
Nö, da gab es keine großen Verschiebungen, aber wie gesagt, taktisch ziemlich spannend, wie da die anderen Favoritenteams versucht haben, ihre Leute zu platzieren, und war vielleicht dann auch ganz schlau, da so einer Gruppe mit Formolo und Bilbao nicht zu viel Zeit zu geben, weil die sind schwierig in den Bergen wieder zurückzufahren. Was mir aber eigentlich sofort klar war bei der Komposition dieser Gruppe, dass ein Fahrer nicht gewinnen wird.
Lass mal gucken. Müsste ich jetzt Lukas, du hast einen einzigen noch nicht erwähnt, Lukas Hamilton, aber
Nee, ich spreche von Rojas. Der würde es auch in einem Einzelzeitfahren schaffen, Zweiter zu werden.
Ach so, weil er noch nie was gewonnen hat, oder was?
Weil er in den letzten Jahren konsequent nie irgendwo was aus Spitzengruppen gewonnen hat. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, sein letzter Sieg ist aus dem Jahr 2016. Und wenn man mal bedenkt,
meinst du aber nicht die spanischen Meisterschaften, oder?
Ja, doch.
Ach so, okay. Ich finde, das ist auch nochmal was Besonderes, ne? Weil das Timo Wiestar kann die spanischen Meisterschaften ja auswürfeln. Das hatten wir doch schon mal aus unbestätigter Quelle, dass die am Abend vorher in der Bar einfach gucken, wer kein Date bekommt, und derjenige darf am nächsten Tag Meister werden.
Klar, aber dafür, dass der mal als guter Sprinter galt, hat er seit Ende der 2010er Jahre eigentlich im Prinzip wenig gewonnen.
Ja, das stimmt schon. Also, wie wir es vorausgesagt haben, also wenn ihr demnächst mit Freunden über den Giro diskutiert, denkt nochmal drüber nach, was wir zu der Etappe gesagt haben. Es könnte sogar sein, dass wir da gar nicht so falsch liegen. Und deswegen kurz nochmal die Zusammenfassung. Bilbao vor Galopin und Formolo gewonnen die Etappen im Gesamtklassement. Danach immer noch Conti vor Rojas, Carboni und ja, von den Gesamtfavoriten immer noch derjenige mit dem heißesten Eisen im Feuer ist Primoz Roglic.
Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist an dem Tag, apropos Primoz Roglic, der hat seinen wichtigsten Mann in den Bergen an dem Tag verloren, nämlich Laurens de Plus, der den Giro aufgeben musste.
Ah, okay. Das war in der Zusammenfassung, habe ich es gar nicht mitbekommen. Gut, dass du es dann nochmal für mich erwähnst.
Ja, aber es ist eine massive Schwächung für die Mannschaft.
Na klar.
Wenn man sich jetzt dann da mal so die Startliste durchgeht und jetzt bei Jumbo-Visma guckt, dann haben die jetzt noch einen Sepp Kuss beispielsweise für die Berge oder einen Antoine Tolhoek, die da gut helfen können, oder vielleicht auch einen Koen Baumann. Aber ja, wenn ich das vergleiche mit einer Astana-Mannschaft, wie die Randale machen könnten, oder auch Movistar, da wird es dann schwierig, mannschaftlich dagegen zu halten.
Absolut, ne? Aber bis jetzt, Primoz Roglic hat ja, das ist irgendwie von so einem Fahrertyp, wo man dem auch zutraut, wenn er nicht in die Situation kommt, dass er Löcher zufahren muss. ne, alleine dann. Ne? Aber am Ende am Berg kann jeder eh, kann auch die Gesamtfavoriten, solange sie zu dem Punkt gebracht werden und sie nicht durch ein darauf angewiesen werden, in der Nachwehrarbeit wieder zu einer Spitzengruppe hingeführt zu werden. Ne? Also das jetzt aus eigener
Kraft. Aber wie gesagt, wir waren jetzt noch keinen einzigen Tag im Hochgebirge und ich finde halt dieses Szenario mal ganz spannend, außerhalb einer Tour de France mal zu sehen, wie sich ein Leader mit einer nicht ganz so soliden Mannschaft verteidigen muss.
Ja, wenn wir im Moment sieht es ja so aus, als könnten wir in den nächsten Tagen in den Genuss kommen, eine solche Situation näher zu betrachten. So, kleine Toilettenpause. Ich hatte mich vor der Aufnahme vergessen, auf Toilette zu gehen. Deswegen mussten wir gerade unterbrechen und ich hatte den Thomas unterbrochen an der Stelle. Des Weiteren auch noch. Wir tun ja, so, als wäre nichts passiert.
Ganz interessant für die Maglia Ciclamino-Wertung, dass an dem Tag sowohl Fernando Gaviria als auch Sascha Modolo das Rennen aufgeben mussten. Also bei Gaviria waren es Knieprobleme, bei Modolo kenne ich jetzt den Grund nicht genau.
Wobei ich natürlich auch gelesen habe, ich glaube, es war Kollege Felix Schönbach, wenn ich das richtig erinnere, ne, für Gaviria macht es, also sein Team wird jetzt versuchen, das rosa Trikot natürlich so lange wie möglich zu verteidigen. Ob es nur die Knieprobleme waren oder auch das Wissen darum, dass er jetzt vielleicht in den nächsten Tagen nicht so die Unterstützung haben würde, wie er es sich vorstellt, vielleicht spielt das auch noch mit da rein. Ich fand den Gedanken nicht ganz von Hand zu weisen.
Naja, aber freiwillig wäre ich dann, wenn ich jetzt ein Sprinter wäre, auch erst ausgestiegen nach dem kommenden Mittwoch eigentlich im Prinzip, wenn dann
ja.
Die letzte Chance so ziemlich für die Sprinter ja, gelesen ist.
Ja, das kann natürlich auch sein. Also ich fand das auf jeden Fall, wird es auch mit in die Karten gespielt haben. Ne? Also sich zu überlegen, quäle ich mich jetzt noch, habe eh keine Unterstützung und. War zumindest etwas, wo ich gesagt habe, ja, klingt plausibel. Aber ja, auf jeden Fall. Also ne, nach diesem Tag Pascal Ackermann mit 133 Punkten als nächster, Arnaud Demar mit 87, danach Caleb Ewan schon mit 66, also rund der Hälfte der Punkte. Da ist das schon ein Brett zwischen den beiden, ne? Oder zwischen Platz 3 und Platz 1. Wie sich das noch verschieben sollte, werden wir noch jetzt bald besprechen, aber ja, also es sieht nicht schlechter aus für Ackermann, ne? Dass er im blauen Trikot nach Hause fahren kann.
Ja, und ich glaube, er wird da gar nicht großartig noch irgendwelche Siege einfahren müssen. Es wird reichen, wenn er sich bei den restlichen Massensprints immer so unter den Top 5 platziert.
Ja, also ich habe die Mathematik dahinter habe ich jetzt nicht aufgemacht, aber klingt jetzt für mich nicht unplausibel. Das reicht nicht. Und halt gesund durchkommen, ne? Das ist jetzt auch noch die Sache. Ist ja jetzt nicht der erfahrenste Rundstreckenfahrer. Insofern soll er das jetzt erstmal schön über die Bühne kriegen und dann gucken wir mal weiter. Dann würden wir uns für ihn freuen, wenn er damit in dem Trikot dann in Mailand ist, glaube ich, ne?
Ja, aber zumal es jetzt für ihn ja, wie du schon sagst, die erste Grand Tour ist überhaupt. Und ja. Aber ich weiß nicht, bei mir komischerweise bei Pro Cycling Stats in der Punktewertung taucht Viviani gar nicht auf. Also.
Vielleicht werden die dann rausgenommen, wenn sie nicht beenden.
Ja, aber Viviani ist ja noch dabei im Rennen.
Ach so. Ja, ist das nicht, hat er nicht die Strafe gekriegt?
Ja klar, aber der ist ja schon bei X-Sprints jetzt vorne reingefahren. Also von daher finde ich das gerade, etwas komisch. Vielleicht ist hier auch nur ein Fehler auf der Seite.
Vielleicht hat er noch keine 50 Punkte gefahren.
Doch.
Ja, also ich habe jetzt nicht die Zahl Nibali taucht drin auf mit 12 Punkten. Das stimmt. Vielleicht ist er heute auch schon nach Hause gefahren. Keine Ahnung. Naja.
Nee, aber auch auf den Etappen davor nicht.
Ah, okay. Ja, vielleicht ist das so ein Persona non grata beim Pro Cycling Stats, warum auch immer. Also nicht, dass ich es wüsste, aber es stimmt. Das ist auf jeden Fall. Vielleicht kann man da. Haben die einen Twitter-Account? Vielleicht kann man direkt mal hier, haben sie doch. Ne? Machen wir nicht jetzt, sondern nach der Sendung, aber die Frage, is it a bug or is it a feature? Vielleicht machen wir das jetzt. Sollen wir das jetzt mal machen? Twittern während der Sendung ist ganz großer Spaß. Wie sollen wir es formulieren? Viviani not in the stats for the Sprinter Jersey? Fragezeichen. Bug or feature? Sending life in the moment. would be great to have an answer till the end of the show. An answer. Die werden ja auch schon sonst nichts Besseres zu tun haben. Answer till the end of the show. So.
Na, mal komisch hier beim.
Wahrscheinlich
habe ich bei, bei, wie soll ich sagen, bei La Gazzetta auf der Seite ist Viviani zwar gerankt, aber immer noch mit minus 14 Punkten.
Dann ist das der Grund wahrscheinlich. Vielleicht
hat aber, ich kann mir nicht vorstellen, also Pascal Ackermann hat 150 Punkte eingefahren und Viviani minus 14.
Ja, aber dann, das hieß ja, dass er dann 36 Punkte gesammelt hat bisher, ne? Elia Viviani. Gucken wir mal, jetzt Giro, einmal Platz 2. Der hat zweimal Platz 2. Also ja. Auf Platz Nummer 12, an der ersten Etappe, also ne, ich an der zweiten Etappe Platz 2 und auf der achten Etappe Platz 2. Huch, jetzt habe ich vorweggegriffen, verdammt Idiot. Ne, ansonsten 119, 100, also kriegt man für Platz 19 auch Punkte? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, das ist jetzt gar nicht, also daran wird es liegen. Ne?
So. Ja, könnte schon sein, ja. Das ist so plausibel ist.
Soll ich noch einen Tweet hinterher schicken? Found out by ourselves. Sorry to borrow. Naja.
Nö, aber da müsste man ihn ja zumindest bei den Minuspunkten noch ranken auf.
Der erste mit Minuspunkten oder was?
Nee, Kön Baumann hat auch minus 10 Punkte, also frag mich nicht warum.
Warte mal, ich bin hier im Punktetrikot. Wer hat da Minuspunkte? Clearfilter, boom. Nee, also bei Procycling Stats, also nicht, wenn das jetzt irgendjemand nicht interessiert, ihr könnt bitte schon mal zur nächsten Kapitelmarke vorspringen, dafür haben wir sie. Aber bei Procycling Stats sehe ich nach Stage 7, ja, im grünen Trikot, hier Points, ne, also General Today, da ist mit einem Punkt, sind nur Fahrer mit einem Punkt aufgelistet.
Ja. Ist die Frage, warum Fahrer mit Minuspunkten nicht aufgelistet sind, aber ist auch wurscht.
Ja, ist auch wurscht. Wir haben uns jetzt ein bisschen zum Affen gemacht bei Procycling Stats, aber was soll's. Ja, vielleicht, ja. Gut, Platz 7, sage ich schon. Etappe Nummer 7, damit wäre es auch klar, wie das ausgegangen ist. Kommen wir jetzt zur Etappe Nummer 8 und das war wieder eine ganz klassische Sprinter-Etappe. Eben habe ich mich ja schon sozusagen, habe ich uns selber gespoilert bezüglich Viviani. Ja, lange Etappe war es, meine ich. Schwieriges Finale, also wie ich auch, glaube ich, in der Sendung schon davor gesagt habe, eigentlich ein Finale, was so in der Form nicht nötig gewesen wäre, das hätte man durchaus auch anders planen oder bauen können von der letzten Ankunft, ne? Und ja, also wie soll man es beschreiben, 209, habe ich das richtig, 239
Kilometer? 239 ja. Kilometer, die längste Etappe des Giros in diesem Jahr.
Ja. Und das Finale war so, in der Übertragung wurde immer wieder gesprochen von einem, von den Parallelen zu Mailand Sanremo. Kann man nicht von der Hand weisen. Also wirklich zwischen Kilometer, ich sag mal 6, 7 und Kilometer 3, enge Serpentinkurven bergab. Muss das sein? Nun ja, es ließ sich nicht anders gestalten wahrscheinlich, wenn man unbedingt in diesem Ort enden wollte und das die einzige Verbindung zu dem Nest ist. Was sich aber nachhaltig, und das hatte ich glaube ich auch in der Sendung gesagt, dass der letzte Kilometer sozusagen nochmal zwei 90 Grad Rechtskurven beinhaltete, das unnötig, finde ich.
Ja, also vor allem diese letzte 200 Meter vor dem Ziel, ja. Da war dann ja im Prinzip A, war es sehr gefährlich und B, war dann klar, wer als erstes in diese Kurve reinführt, fährt, wird maximal noch 4-5 Positionen verlieren.
Ja. Fandest du, wie soll ich das beschreiben? Also es lief ja alles auf diesen Sprint Royal oder ne, alle waren vorne, die man da erwartet hat. Ne? Und in dem Moment, als, ich sag mal, bei der zweiten, nicht bei der zweiten, bei der vorletzten Kurve, da hatte ich noch so den Eindruck, Ackermann bzw. Buranskoe haben das komplett im Griff. Als sie in die letzte Kurve gefahren sind, dachte ich schon bei der Einfahrt in der Kurve, und ich kann das gar nicht so genau festmachen, woran, das wird nichts. Also ich gratulierte innerlich schon den beiden, die da am Hinterrad vom Ackermann waren. War das von mir einfach Glück und Kaffeesatzleserei oder hattest du auch in dem Moment schon das Gefühl, das wird jetzt hier irgendwie nicht so, wie es sein soll?
Nö, also Selig und Ackermann, die waren ja in den ersten beiden Positionen, von daher war es optimal angefahren. Ja, der stärkste Fahrer hat an dem Tag einfach gewonnen, Caleb Ewan, der da die besten Beine hatte.
Also ich fand,
wenn Ackermann die Beine gehabt hätte, hätte er es durchgezogen.
Ich fand, Ackermann war ein bisschen zu früh im Wind, auch wenn das nur so ein ganz kurzes Stück war, ne? Aber ich war überrascht, dass Selig so schnell rausgegangen ist. Vielleicht war er auch am Ende mit seiner Kraft, oder vielleicht war die Ansage, bring ihn durch die Kurve und dann weg, weil man vielleicht auch gedacht hat, dass das Stück dann nicht mehr so lang ist. Aber ich glaube, das wäre clever gewesen, wenn man Rüdiger Selig noch so 10, 20 Meter vielleicht hätte weiterführen lassen und dass Ackermann dann den Turbo erst später hätte zünden sollen. Das war so mein Eindruck von diesem Sprint, dass das eher zum Erfolg geführt hätte. Ich meine, klar, hinterher ist man immer klüger, ne? Und wir tun es uns einfach, auf dem Sofa dazu sitzen und zu sagen, wär's mal später in den Wind gegangen. Aber für meinen Geschmack war das so, ich will nicht sagen taktischer Fehler, aber weil das war es ja nicht, ne? Es war einfach so in dem Moment das falsche Gespür für die Situation irgendwie. Das so war der Eindruck bei mir.
Also ich denke, das war eigentlich schon die optimale Sprintvorbereitung. Also viel besser hätte man es nicht machen können. Und ich denke, an dem Tag hat einfach die Distanz eine große Rolle gespielt. Nach 239 Kilometern zu sprinten ist was anderes als nach 179. Zumal dann auch diese Wellen da den Sprintern schon ordentlich Milchsäure in die Beine fahren. Und dann ja, wird es dementsprechend dann von der Explosivität ein bisschen weniger. Mhm. Und wenn man sieht, bei Caleb Ewan beispielsweise, da war er im letzten Jahr schon Zweiter bei Mailand Sanremo, wie du schon gesagt hast, einem ähnlichen Rennen von der Charakteristik her. Und in diesem Jahr war er da auch wieder Zehnter. Also der kommt ganz gut über diese langen Distanzen. Und für Pascal Ackermann ist das ja relativ Neuland.
Okay, ja, sehr gutes Argument. Wobei man auch da sagen muss, ne, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Der ist erst 24, Caleb Ewan, ne? Das ist ja auch noch ein relativ junger Bursche. Also,
na, und
macht jetzt schon Freude.
Ja, man hat ja im letzten Jahr oder vor Beginn dieser Saison bei Lotto Soudal André Greipel vom Hof gejagt und dafür Caleb Ewan geholt und dafür auch teilweise viel Kritik bekommen. Und jetzt hat er erstmal den ersten Sieg bei einer Grand Tour für die Mannschaft jetzt geholt in diesem Jahr und das wird mit Sicherheit eine Menge Druck von ihm nehmen.
Absolut. In der Türkei eine Etappe gewonnen. Das haben wir auch. Arabische Emirate-Tour eine Etappe gewonnen, also wie du sagst, ne, jetzt ist es mal ein bisschen Druck vom Kessel und ja, also ne, er war in dem Moment der Stärkste, du hast recht, die lange Distanz hatte ich gar nicht so richtig, ich will nicht sagen bedacht, aber nicht so richtig als Grund dafür, dass Ackermann da vielleicht dann auch ausgebrannt war oder nicht mehr genug Wumms drin hatte. Mag auch ein Argument sein und vielleicht ist es aber auch eine Mischung aus beidem, ne? Nach der langen Distanz einfach nicht mehr so konzentriert oder nicht mehr so flexibel auch zu sagen, ey, gib mir noch mal 10 Meter weiter im Windschatten, bevor ich rausgehe. Ich hatte das Gefühl, dass das hätte da irgendwie anders laufen können.
Wer jetzt aber richtig Druck hat im Prinzip, ist zum einen Ilia Viviani und zum zweiten die Mannschaft der König Quickstep. Die haben beide noch keine Etappe gewonnen. Viviani hat zwar eine gewonnen, wurde dann aber distanziert und da bleiben jetzt nicht mehr so viele Gelegenheiten für die Mannschaft, um da eine Etappe abzuschießen.
Absolut. Ne? Also zwei zweite Plätze, davon hast du nicht, so kommst du noch nicht mal in die Rangliste für die Punkte, wie wir gerade eben festgestellt haben. Ne? Also das ist sehr, sehr schwierig. Ja, wobei ich irgendwie glaube, dass bei Quickstep sind, können sie immer noch so entspannt sein. Bei deren Frühjahr, da ist, glaube ich, da können sie sich, glaube ich, noch viel rausnehmen. Also ich will nicht sagen, dass sie beim ganzen Giro nicht eine Etappe gewinnen müssen, ne? Aber ich glaube, die haben jetzt erstmal durch das Frühjahr einen relativ ruhigen Start in die Grand Tour-Saison, bevor sie sich da irgendwo rechtfertigen müssen oder irgendwas losgeht.
Klar, aber wenn ich jetzt nochmal beispielsweise ein bisschen weiter hinten gucke, ein anderer Sprinter, Arnaud Demar, fährt auch so ein bisschen. Na, eine durchwachsene Saison, hat auch noch keinen Sieg auf dem Konto und ist ja ein Fahrer, der beispielsweise schon Mailand Sanremo einmal gewonnen hat. Mhm. Und ja, das ist, denke ich, aber trotzdem ist er jetzt Zweiter in der Punktewertung, nicht Caleb Ewan oder nicht Viviani, wie wir festgestellt haben, sondern Arnaud Demar, jetzt mit 98 Punkten, ist er da eigentlich der ärgste Widersacher noch von Pascal Ackermann, ist auch ein zäher Rennfahrer, bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass er dann auch bis zum Ende durchfährt, zumal bei der Mannschaft, ja, weiß man ja nicht genau, wie dann die Pläne bei der Tour de France mit Thibaut Pinot sind.
Ja, und das könnte so ein Kandidat sein für dafür, nicht eine Etappe gewonnen, aber trotzdem das Sprinter-Trikot geholt.
Ja, das wäre natürlich, ja, wie soll man sagen, was selten passiert eigentlich.
Ja, aber ne, man stellt sich vor, irgendwie, ne, toi, toi, toi. Aber Ackermann holt sich einen Infekt oder so, ist jetzt, nur, wie gesagt, sein Körper ist so eine Belastung von diesen 3 Wochen ja auch noch nicht gewohnt oder kennt das nicht. Wer weiß, ne? Ausschließen, also hoffen wollen wir es nicht, ne? Aber ausschließen lässt sich auch nicht. Gesamtklassement vielleicht, oder eine Etappe nochmal kurz zusammengefasst, Caleb Ewan vor Elia Viviani, Pascal Ackermann unter den Top 3. Im Gesamtklassement hatte sich da, ich sag mal, unter den ersten 30 überhaupt nichts getan, insofern nicht weiter der Erwähnung wert. Vielleicht auch nochmal Punktetrikot, wie du gerade sagst, Ackermann vor Demar und Caleb Ewan dann, ne? Aber auch immer noch mit einem, ja, jetzt noch weiter angestiegen im Vorsprung im Grunde genommen. Ne? Sein dritter Platz hat ja ihm auch noch ein paar Punkte reinbeschert. Und vielleicht auch mal so, um das Ganze abzurunden, Giovanni Carboni in der, wie heißt das denn beim Giro die Jugendwertung? Weißes Trikot?
Malia Bianco.
Also das weiße Trikot. Dort ja. Giovanni Carboni vor Nans Peters und Valentin Madusa.
Maduas.
Ja. Ich habe nie behauptet, dass ich den Namen richtig ausspreche. Bergwertung immer noch Giulio Ciccone. Ciccone-Nachnamen kann ich. Fausto Masnada und Antonio Pedrero. Und Mannschaftswertung wie gehabt. Team Movistar vor De Koenigs Quickstep und dann Androni Giocattoli Sidermec oder so ähnlich. Und so gingen wir dann in, ja, eine, ich sag mal, der Etappen, die vom jetzigen Zeitpunkt aus betrachtet durchaus zu denen gehören, wo man schon vorher gesagt hat, die könnten den Giro mitentscheiden, müssen es aber nicht. Und ob es aber in meiner Meinung nach jetzt irgendwie, also so richtig, also entschieden ist er jetzt auch nicht, dafür ist noch viel zu lange her und wie du eben schon mal sagtest, wir haben ja noch nicht ein einziges Zeitfahren, keine einzige wirkliche Bergetappe gesehen, aber zumindestens ist nicht, wie soll man sagen, ist es für manche nicht einfacher geworden, so rum. Heute Zeitfahren, knapp 35 Kilometer von Riccione nach San Marino und da weiß ich ehrlich nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich nicht glaube, dass Roglic gewinnt und da muss ich Abbitte leisten.
Ja, aber weil der haushohe Favorit im Prinzip, aber man muss ja dazu sagen, die ersten Fahrer, die losgefahren waren, hatten ja noch einigermaßen ordentliche Bedingungen, aber zum Finale hin, dann wurde es infernalisch mit dem Regen und es war, glaube ich, dann sogar irgendwann ein Sturm aufgezogen, also da hatten die hinteren Fahrer waren in diesem Flachstück vor allem sehr benachteiligt.
Ja, ja, mein Gott, was soll man da sagen? Ne? Ist halt ein Outdoor-Sport und dann hast du einfach auch mal Pech gehabt. Und umso mehr muss man davon natürlich sein. Ich meine, man kann immer verargumentieren, Fahrer, die halt ungefähr in der gleichen Position sind zueinander, haben dann ja auch ungefähr alle gemeinsam das gleiche Wetter. Ne? Also wenn jetzt irgendwie Platz, wie viel haben wir noch im Rennen? Platz 164 ein besseres Wetter hat als der erste. Gut, ne? Ist halt so. Aber dass jetzt ein Roglic quasi das gleiche Wetter hat ungefähr wie ein Nibali oder so oder ein Yates und so weiter und so fort, das ist ja trotzdem in so einem Fall dann gegeben. Aber Primož Roglic hat einfach nochmal bewiesen, dass er einfach in diesem im Zeitfahren so wirklich zu der absoluten Weltspitze gehört, wirklich einer der Besten ist. Und das auch abrufen kann in Situationen, wo es abrufen muss. Also, ne, also hab jetzt gelesen, Viktor Karpenaerts, der zweite mit 11 Sekunden Rückstand, hatte zwischendurch einen Defekt. Der Stundenweltrekordler musste das Rad wechseln und ob das jetzt diese 11 Sekunden geworden sind oder gewesen sind, die den Unterschied ausmachen, kann man jetzt natürlich im Nachgang immer schlecht beurteilen. Ich bekomme gerade eine Nachricht, dass ich gerade nicht mehr zu hören bin, beziehungsweise dass der Thomas mich nicht mehr hört, dann so, jetzt ist der Thomas wieder da. Wir wissen gar nicht genau, wann er mich nicht mehr gehört hat, weil, also ich weiß ja nur noch im Ansatz, was er geredet hat. Ja, schlechtes Wetter, ne? Fahrer werden ja trotzdem ungefähr alle auf einem, wie soll man sagen, an den gleichen Bedingungen gehabt haben, untereinander, relativ zueinander. Und ja, aber nichtsdestotrotz war Roglic einfach in einer Liga. Ne? Also, wie ich gerade eben schon erwähnte, der zweite, also Campanaz hat aktueller Stundenweltrekordhalter, hat einen Radwechsel zwischendurch, ne? Hast du es mitbekommen?
Ja, das soll wohl auch unfreiwillig gewesen sein und da kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch die entscheidende Zeit verloren hat. Also er saß ja ganz, ganz lange auf diesem heißen Stuhl und hat, na, sich gefreut, gewartet und ja gut, was ich dann zwischendrin, das kann man jetzt mögen oder nicht, ein bisschen unnötig fand, dass er dann da seine 55:11 in die Kamera gehalten hat. Also ja, finde ich jetzt ein bisschen, macht ihn nicht gerade sympathischer.
Nee, aber ja, er hatte bis auf den flachen Teil, hatte er dann die ganze Zeit die Bestzeit noch und dann im Berg, ich glaube der Bergteil war es, der Roglic einfach heute, oder wo Roglic die Spreu vom Weizen getrennt hat.
Klar, also Roglic hat ja auch hinterher gesagt, er hat kaum Risiken genommen im flachen Bereich und da konnte man auch an den Zeiten sehen, dass er da ja relativ verhältnismäßig wenig in Anführungs- und Schlusszeichen Zeit rausgeholt hat. Aber wenn man beispielsweise mal guckt, ich habe es mal nachgerechnet, am zweiten Zwischenzeitmesspunkt, das war kurz unten vor Beginn der Steigung, hatte beispielsweise einen Simon Yates den Rückstand von 48 Sekunden nur auf Roglic und im Ziel 3 Minuten 11. Das heißt, er hat 2 Minuten 23 rausgefahren. Auf Nibali waren es 37 Sekunden und auf Lopez 42 Sekunden in dem Anstieg.
Ja, hier wird auch auf Radsport News die Rechnung aufgemacht, dass er auf Campenaerts 50 Sekunden Rückstand hatte unten und 11 Sekunden, wie erwähnt, oben Vorsprung hatte sozusagen. Ne? Auch da eine Minute eins sozusagen rausgeholt hat, was einfach ganz klar sagt, zumindest beim Zeitfahren fährt er deiner ganz, ganz eigenen Liga. Und das macht mir ganz ehrlich, also ich möchte mir gar nicht, also ich habe ein bisschen Angst davor, sage ich mittlerweile sogar, dass das ein echt langweiliger Giro jetzt langsam wird. Also die Sprintetappen waren jetzt, ne, à la Bonheur, viel Spaß gehabt und so, aber wenn der Spaß uns jetzt genommen wird, ist eigentlich nur, wir gleiten jetzt, also lass uns mal das Zeitfahren vielleicht noch zu Ende bringen. Also du hast die Rechnung schon, du hast da mit der Stoppuhr gesessen und einiges gerechnet und nachgemessen. Im Prinzip kann man sagen, er hat auf allem mit Favoriten was rausgefahren. Teilweise, wie war das jetzt bei Simon Yates?
Simon Yates, der ist scheinbar völlig eingebrochen im letzten Anstieg. 2 Minuten 23, auf Nibali 27 Sekunden und auf Lopez 42.
Mhm. Und wie war das denn auf, wo haben wir denn Yates hier in der Gesamtliste? Also so auf der ganzen, ach verdammt, ich mache mal hier so Sachen auf, wo ich gar nicht, Yates hat also heute, um es mal zu sehen, 3 Minuten 11 dann verloren auf Roglic und ist er schon damit raus? Naja, sagen wir mal, ne? Also Yates hat verloren, alle haben verloren. Punkt. Also er hat heute alle demoralisiert. Der hat alle nochmal eingeschenkt.
Es gab aber auch positive Überraschungen.
Ja?
Beispielsweise Bauke Mollema, der ein super Zeitfahren gefahren ist, was man von ihm so gar nicht kennt. Also hat sich für mich da auch mit so ein bisschen in den Kreis der Podiumskandidaten mit reingefahren. Mhm. Beispielsweise Bob Jungels, der auch sehr stark gefahren ist. Zakarin, Maika, die alle nicht so viel verloren haben. Auch ein Carapaz ist sehr gut gefahren. Und,
aber Moment, stopp, da muss ich kurz unterbrechen. Ungern mache ich das, aber in dem Fall, Maika hat 2 Minuten an dem Zeitfahren verloren heute. Also, ne,
ja, wenn man jetzt auf die Distanz gerechnet, ist es nicht so viel für Maika und auch beispielsweise Nibali, der nur 1 Minute 5 verloren hat, hat vorher, ja, Hochrechnungen zufolge, zwischen 3 und 5 Sekunden sollte der auf einen Kilometer verlieren. Und das wäre zwischen 1 Minute 30 und 2 Minuten gewesen. Und auch da, der konnte den Schaden auch einigermaßen limitieren.
Absolut, ne? Nibali, Mollema, bin ich absolut bei dir. Ich hatte, ganz ehrlich, Bauke Mollema ist ein Fahrer, der begleitet uns ja jetzt schon lange. Ne? Der ist ja kein Frischling mehr. Ich guck mal gerade, wie alt er ist. 32. Aber hättest du mich jetzt vorher gefragt, ist Bauke Mollema ein guter Zeitfahrer oder ein schlechter, hätte ich dir keine Antwort geben können, ne? Hätte ich gedacht, boah, mittel. Ne? Und hätte es mir aus den
Fingern eine Wundertüte gezogen. Im Prinzip, ja.
Ja,
also er hat schon einigermaßen.
Bei allem, was er macht irgendwie, ne? Also den konnte man nie so, fand ich jetzt was, der, immerhin, ne? Also zweiter Mal bei der Tour de Suisse, vierter bei der Vuelta, zweiter Trainer Adriatico. Der ist ja jetzt kein schlechter, ne? Aber nichtsdestotrotz, so richtig aus dem Quark gekommen. Ich weiß nicht mehr, bei der letzten Sendung hatten wir das auch doch, irgendein Fahrer, wo man gesagt hat, irgendein Spanier hier, wo wir gesagt haben, der galt mal als eine große Hoffnung und so weiter, ne? Hat man von Bauke Mollema auch irgendwie immer mal gesagt. Aber so richtig gekommen ist nicht, aber auch nicht so richtig schlecht.
Er hat es eigentlich im Prinzip nie so richtig geschafft, bei einer 3-Wochen-Rundfahrt das mal zu Ende zu bringen, bis ganz zum Schluss. Also war oft auch in aussichtsreicher Position. Genau das gleiche ist jetzt wieder der Fall. Mal sehen, ob er es jetzt diesmal finalmentieren kann. Also ist aber mit Sicherheit nicht der Lieblingsfahrer von Chris.
Ja, was war nochmal?
Ich sage nur Stichwort Windkante.
Ja, aber ich komme jetzt nicht drauf. Muss er selber sagen. Also weiß ich nicht mehr. Irgendwas. Wen hat er denn auf die Windkante genommen? Wahrscheinlich in Valverde oder so.
Nicht so viel.
Ja. Wir werden es vielleicht erfahren oder auch nicht. Erstmal ist jetzt mal ein guter Tipp, um mitzukriegen, ob er uns gehört hat in der Sendung. Ne? Wenn er wieder poltert und tolpert, dann weiß man es. Ja, aber auch so, ne, wenn ich mir hier so das Ranking in den ganzen Saisons, ne, immer so, der hatte jetzt auch nie ein Jahr, wo es besonders gut oder besonders schlecht war seit 2011. Ne? Das ist immer so auf gleichem, ne, jetzt, okay, 2013 mal ein bisschen besser, aber sonst immer so gutes gehobenes Mittelmaß. Und würde mich jetzt auch ein bisschen freuen.
Zumal für die Niederländer jetzt Tom Dumoulin raus ist und vielleicht schafft es dann ein anderer von denen vorne reinzufahren.
Eben, und das Senioren-TZ von Trek Segafredo, ne, das, die werden ja auch nicht jünger, ne, denen kann sowas auch mal ganz gut tun. Also insofern, ja, schön gemacht. Und wen hattest du noch erwähnt? Achso, ja, Maika. Ja gut, ne, 2 Minuten aber auch dann kassiert.
Ja, aber es ist nicht viel für einen Fahrer wie Maika, und auch ein Formolo hat sich, ja, finde ich, doch beachtlich geschlagen.
Ja, aber guck mal, ich argumentiere jetzt mal andersrum. Also ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal, ne, wir haben alles gesagt eigentlich, was es zu dem Zeitfahren zu sagen gibt. Ne? Also ich glaube, ich kann hier mal die Kapitelmarke machen und wir sollten dann schon zum Gesamtfazit drüber gehen oder vielleicht zur Vorausschau. Was du sagst, stimmt. Oder nee, anders. Unter anderen Umständen würde ich sagen, ja, das stimmt total. Aber andererseits hat ein Roglic diese 2 Minuten auf Maika rausgefahren, wette ich mit dir, auf diesem Bergteil oder zumindest ein Großteil dieser 2 Minuten in diesem letzten Teil, also dem anstiegenden Teil, rausgefahren. Ne? Und das heißt für mich einfach nur, Roglic war im Flachen eigentlich so gut und so schlecht wie die anderen, nur der hat dann einfach, ist der am Berg einfach so stark. Und das macht ja jetzt nicht Hoffnung für die nächsten Tage. Ne? Also das klingt jetzt immer blöd, ne, wenn ich jetzt gegen Roglic spreche, mir geht es einfach jetzt in dem Moment darum, einen spannenden Giro zu haben. Spricht ja für mich jetzt nicht in die Hinsicht, dass
ja, klar, aber du
der jetzt an den Bergen leicht angreifen
kann. Ein Einzelzeitfahren nicht mit einer Massenstartetappe vergleichen.
Nee.
Also zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe.
Ja, stimmt. Sind zwei komplett, es sind sogar, das eine sind Sandalen und das andere sind Wanderstiefel. Aber nichtsdestotrotz wäre das jetzt ein komplett flaches Zeitfahren gewesen, ne? Dann hätte ich gesagt, alles klar, Mike hat halt 2 Minuten verloren, aber der ist halt am Berg so stark, da kann einem Roglic das wieder abnehmen. Bei einem Zeitfahren, wo der Vorsprung rausgenommen wird, habe jetzt meinen Gedanken verloren, weil hier gerade eine Twitter-Meldung reingekommen ist, dass auf der Seite vom Giro er mit Minuspunkten geführt wird. Also im Prinzip das, was wir uns dann gedacht haben. Ist dann auch richtig so. Naja, aber danke an den aufmerksamen Hörer. Er soll jetzt auch bitte hier namentlich gelobt werden. Ich suche es gerade raus. Oder nicht Hörer, ne? Kann auch sein, dass gar kein Hörer ist, sondern uns nur per Twitter verfolgt. Valentin. Grüße an Valentin. Danke für diese Unterstützung. Wo war ich? Genau. Roglic hat es ja. Ja, genau. Da wird nicht nur er, sondern auch Köhn Baumann. Genau, auch mit minus 10 Punkten aufgeführt.
Das hatte ich vorhin schon gesagt, ja genau. Also, okay. Aber mich hat es halt nur gewundert, warum dann er in dieser Pro-Cycling-Stats-Liste gar nicht gelistet ist.
Ja. Wo war ich denn jetzt eben gedanklich?
Dass Roglic am Berg Zeit rausgefahren hat auf die anderen.
Genau. Weißt du, wäre es jetzt ein komplett flaches Zeitfahren gewesen, ne? Da hätte ich gesagt, alles klar, ne? Maika ist dafür in den Bergen so stark. Aber dass er im Prinzip jetzt bei dem Bergzeitfahren ne, so werde ich jetzt einfach mal den zweiten Teil, diese Minuten rausgefahren hat. Das lässt mich ja jetzt nicht zu dem Schluss kommen, dass er beim, auch ohne Mannschaft, bei dem Kampf Mann gegen Mann am Berg, da jetzt in einer schwächeren Position sein sollte.
Ja, aber wie gesagt, die Qualitäten in einem Zeitfahren am Berg zu fahren sind ganz andere als in einer Massenstartetappe am Berg zu fahren. Ich nenne immer das Beispiel, Paradebeispiel Ivan Basso. Der hat 2004 bei der Tour de France ja, Lance Armstrong an allen Bergetappen Paroli bieten können. Nur im Bergzeitfahren nach Alpe d'Huez ist er wie eine Schnecke gefahren.
Ja. Wo ein gemeinsamer Freund von uns in einem Auto saß, wie ich immer nicht müde werde zu erwähnen. Ja, das stimmt schon. Aber ich sehe da...
Oder Beispiel letztes Jahr auch, also in diesem flachen Zeitfahren, Trento Rovereto war es, glaube ich, als Simon Yates auch nur ganz, ganz wenig Zeit verloren hat. Ja, habe dann vor dem Giro jetzt auch irgendwo ein Interview gelesen, glaube war sogar in der Pro Cycling mit Simon Yates, wo er gesagt hat, er ist in dem Zeitfahren vielleicht ein bisschen zu tief gegangen. Und ja, ist immer die Frage, wie tief einen Fahrer, wie weit er ans Limit auch gehen will im Zeitfahren, weil sich das hinten raus auch noch auswirken kann.
Ja, ich meine immerhin, das war jetzt vor dem Ruhetag, ne? Also heute war es jetzt nicht so schlimm, mal all in zu gehen und morgen auszuschlafen. Aber
ja,
aber
wenn wir mal die Liste durchgehen und mal so, ja, sag ich mal, ab Platz 30 im Prinzip zu gucken oder Platz
welche
29
Liste?
Auch schon. Mikkel Landa.
Welche Liste? Also über welche Liste sprechen wir?
Des heutigen Zeitfahrens.
Achso, also nicht Gesamtklassement, sondern sozusagen hier Wert.
Das Etappenklassement. Landa verliert 3 Minuten 3. Ja, durchwachsenes Zeitfahren, aber hatte auch Glück, dass er in einer Kurve nicht aus da rausgeflogen ist. Also das war haarscharf vor einem Sturz. Und dann, ja klar, Simon Yates. Der hat in diesem Jahr das Zeitfahren bei Paris-Nizza gewonnen und ich hätte eigentlich gedacht, oder sogar Yates, in diesem Zeitfahren stärker eingeschätzt als Nibali. Mhm. Aber er verliert ja gut 2 Minuten auf den und das ist schon eine Enttäuschung.
Und vor allen Dingen auch, ich werde da auch nicht müde, das zu erwähnen, mit der Ansage, die er vorher gemacht hat. Ne? Hier, ich 12 Monate und das...
meine Theorie ist ja immer noch die, dass die jeden Tag abwechselnd fahren und ich denke, heute ist Adam gefahren.
Du meinst, die haben sich verrechnet dann auch vorher?
Konnte sich Simon heute dann schonen und hat dann die Kräfte gespart für die dritte Woche.
Ja, ich weiß es nicht so genau. Also, ich werde deine Theorie mal im Hinterkopf behalten, okay? Zettel notieren, Wegschmeißzettel. Ich finde es halt schwierig, den Mund sehr voll zu nehmen und dann an so einem Tag so dermaßen.
Ja, und zumal er sich ja jetzt eine andere Taktik zurechtgelegt hatte, er hat sich ganz diskret verhalten jetzt in dieser ersten Woche und in dem letzten Jahr hat er genau das Gegenteil gemacht. Da ist er auf jeder Etappe im Prinzip, wo es einigermaßen bergauf ging, zum Schluss auf Krawall gefahren. Ja, und seine jetzige Taktik, die kann er im Prinzip über Bord werfen, weil er muss ja jetzt zum einen diese Zeit gegen Roglic wieder gut fahren und auch noch ein bisschen was fürs letzte Zeitfahren rausholen. Also von daher gilt jetzt nur noch die Marschroute voller Angriff voraus. Mhm. Das gleiche gilt auch für Miguel Angel Lopez, der ja eigentlich im Prinzip derjenige der Favoriten ist, der großen Klassements-Favoriten, der die meiste Zeit heute verloren hat. Am Ende 3 Minuten 45 Verspätung gegenüber Roglic, hatte zwar im ersten Teil der Strecke auch einen Defekt. Wie gesagt, im Anstieg habe ich jetzt mal ausgerechnet 42 Sekunden. Das war einigermaßen, hat er sich da gehalten, aber ja, das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen.
Ich gucke gerade mal hier noch so Michael Nieve, auch mit 4,25, hätte man auch mal vorher sehen können. Ja, da haben einige heute, wie sagt man so schön, Federn gelassen. Viviani gar nicht so schlecht, wie ich hier sehe. Platz 77, 5,43, da haben sich noch andere hinter einsorten sollten.
Ja, und im Gesamtklassement konnte sich der Leader, also Valerio Conti, ja an der Spitze halten. Ich weiß gar nicht, wie viel hat er heute verloren, aber er ist ja gar kein schlechter Zeitfahrer. 3,34 hat er heute verloren. War ja am Anfang der Saison bei Vuelta a San Juan in dem Zeitfahren, wo es dieses Zeitfahren mit Straßenmaschinen gab, glaube ich sogar Zweiter.
Ja, und der verliert auch damit. Also wirklich, wirklich, ja, wie soll man sagen, beeindruckendes Zeitfahren.
Ja, und auch so ein bisschen außerhalb aller Gesetze eigentlich. Und das ja. macht es ja dann auch irgendwo spannend.
Ja, na, man könnte das Argument, also du argumentierst spannend, ich argumentiere, boah, ne? Aber man könnte natürlich auch sagen, meine Verzerrung, ne? Also es verzerrt alles so ein bisschen. Aber finde ich in dem Fall jetzt, gibt's kein, also ne, das Wetter, klar hat das Wetter jetzt einiges verzerrt und das Wetter hat es da schwierig gemacht, aber so ist es nun mal, ne? Also Radsport ist jetzt kein Schach oder kein Handball, was zumindest in den letzten Jahren Handball ja nur in der Halle gespielt wird. Das ist halt so, ne? Aber damit müssen alle leben. Schlimmster Absturz, wenn wir das Gesamtklassement betrachten, dürfte wohl sein Simon Yates heute. Der, wo haben wir denn jetzt? Ich finde ihn schon gar nicht mehr. Ah, Simon Yates, auf Platz 24 mittlerweile. Also ist, ne, man hätte ja gedacht, dass zumindest ein Zeitfahrer wie er sich relativ nach oben arbeitet, ne? Aber er hat nochmal 9 Plätze verloren und guckt jetzt auf 24 rum. Macht ihn bestimmt nicht sonderlich glücklich. Erster.
Ja, aber wenn man so im Prinzip jetzt mal dieses bereinigte Gesamtklassement anguckt, dann hat Roglic 1,42 vor Bilbao, 1,44 vor Nibali, dann Mollema, Jungels und von diesen großen 5 Favoriten, wo man jetzt gesagt haben, na gut, die sind auf jeden Fall Podiumskandidaten, mhm. ist dann Simon Yates noch der Bestplatzierte hinter Roglic und Nibali mit 3,46 Rückstand und dann Miguel Angel Lopez mit 4,29 und Landa dann schon 4,52.
Ja. Ja, das ist alles nicht im Sinne der, das klingt immer so blöd, wenn wir sagen, das ist nicht gut, das ist nicht schön. Ne? Wobei Roglic ja uns bei weitem nichts getan hat. Ne? Es geht mir einfach nur um einen spannenden Giro. Und
ja, aber es geht ja jetzt erst im Prinzip, der Giro geht ja dann Ende der zweiten Woche erst richtig los. Also es ist ja jetzt gerade mal, wenn man das mal überträgt, auf die Formel 1 ja, ist Qualifying gewesen.
Ja, du hast ja recht damit, ne? Aber nichtsdestotrotz wäre es auch schön, wenn die jetzt schon näher beisammen sind. Das würde die Spannung ja auch erhöhen.
Klar, aber es ist
oder, ein oder man andersrum, jetzt sind natürlich einige gezwungen, was zu tun. Das von der Seite kann man das natürlich auch sehen.
Ja, ist so ein bisschen wie beim Wetten. Da starten jetzt manche mit einem asiatischen Handicap, was in dem Fall in Italien ist. Aber ab jetzt kann es natürlich nicht mehr mit dem Florett gehen, sondern jetzt muss das Beil ausgepackt werden.
Was erzählst du hier? Moment, können wir den Gedanken noch mal von vorne anfangen? Beim asiatischen Wetten?
Naja, beim Wetten kann man ja mit einem Handicap, mit einem asiatischen Handicap auch starten.
Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Kannst du das erklären oder ist das so jenseits von allem?
Das ist halt beispielsweise, wenn, wie soll ich sagen, wenn man beispielsweise eine Mannschaft mit 0-1 startet.
Mhm. Ah, okay. Aber warum sollst du eine Mannschaft mit 0-1 starten?
Ja, weil sich dann die Quote ändert, logischerweise.
Achso, du meinst, wenn du während eines Spiels die Wette platzierst, sozusagen?
Das geht auch während des Spiels, ja.
Ah, okay. Puh, ey. Ich weiß, dass du wahrscheinlich in 3 bis 5 Jahren irgendwo mal kurz sagst, ich kann nächstes Wochenende nicht, ich wandere gerade aus, ich habe mir eine Bahamas-Insel gekauft, weil du so viel in Wetten wolltest. Aber ich gönn's dir ja von Herzen, ne? Das ist ja schon gar nicht neidisch gemeint, ne? Also, ja.
Nee, aber übertrieben gesagt starten jetzt Yates, Landa, Lopez und Nibali mit einem, auf dem Fußball übertragen, mit einem 0-2 Rückstand oder einem 0-4 Rückstand zur Pause.
Ja, aber nichtsdestotrotz muss ein Roglic ja auch erstmal die Bretter runterbringen und ja.
Ja, wie gesagt, was halt jetzt spannend wird, ist den anderen, also Astana, Movistar, den bleibt ja gar nichts anderes übrig, als jetzt offensiv zu fahren. Mhm. Und die haben auch die Mannschaften dafür, auch Mitchelton Scott hat eine sehr starke Mannschaft. Ja, und wenn sich da mal eine Situation ergibt, wo die zusammenspannen, dann wird es echt spannend.
Ja, das muss dann aber auch passieren. Ne? Also das wäre jetzt, das ist ja oft genug so eine Situation auch gewesen, dass es, wie soll man sagen, ja, dass man so eine Ausgangssituation hatte und die Fahrer sich dann einfach nicht zusammenrotten konnten oder sich nicht abgesprochen haben und zusammengearbeitet haben. Haben wir schon oft genug gehabt. Ja, aber naja, hoffen wir einfach mal das Beste, dass es so kommen wird. Weil dann kann es wirklich noch spannend werden. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt erstmal so dahin plätschern wird. Und nicht, dass von dir, Entschuldigung, das ist Sonntagabend, nicht das erhoffte Feuerwerk auftreten wird.
Ja, aber das Schöne beim Giro ist ja, dass das nicht so ist, dass wie bei der Tour de France krampfhaft versucht wird, ein 7. Gesamtklassementsplatz von der Mannschaft verteidigt zu werden.
Ja, das
stimmt. Im letzten Jahr beispielsweise hat ja Froome einen Rückstand, glaube ich, von gut 3,5 Minuten gedreht und 2016 Nibali sogar einen von 4,43. Also da ist alles möglich.
Ja, ja. Und das ist wirklich auch nochmal ein Argument, was ich so nicht auf dem Schirm hatte, dass es ja wirklich so ist. Ne? Also ob du da jetzt 5. oder 7. wirst, das ist jetzt auch Jacke wie Hose, dass man da wirklich dann auch eher ein Risiko
ja,
geht.
Ja, zumal jetzt so Mannschaften beispielsweise wie ein Lopez, der war letztes Jahr schon auf dem Podium. Ja, also für ihn kann es eigentlich nur das Ziel geben, das Ding jetzt mal abzuschießen. Genauso für Simon Yates, der letztes Jahr da schwer enttäuscht wurde, als er eingebrochen ist. Für den kann es eigentlich auch nur den Sieg als Ziel geben. Und auch ein Vincenzo Nibali, der den Giro schon zweimal gewonnen hat, gut. Daher spielt es jetzt auch nicht so die super große Rolle, ob er jetzt aufs Podium fährt oder Vierter wird.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also du hast mir jetzt ein bisschen Zuversicht zurückgegeben, dass es noch spannend wird in den nächsten Tagen. Und wenn wir über die nächsten Tage sprechen, wir wissen noch gar nicht so genau, wann wir das nächste Mal aufzeichnen können. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Vorschau so von den nächsten, sagen wir mal, 3, 4, 5 Tagen. Das scheint mir dann eine vernünftige Herangehensweise zu sein. Bin auf der Seite vom Giro, wie immer unübersichtlich. Gucken wir mal, Rankings Tour. Live the Giro, live. Völlig überfordert, der Hoff. Lass ich mal die Seiten überlegen. Die Frau machen die also Technical Info, Tour Info. Ah, weiß auf weiß. Naja, das ist halt auch schwer. Also, wir waren heute bei der Etappe Nummer. Jetzt bin ich bei Etappe 17.
9.
Heute waren wir bei der 9. Das heißt, morgen Montag Etappe Ruhetag. Dann Dienstag Etappe 10. Wie wir auch schon vorher gesagt hatten, Flachetappe, Sprint. Mehr muss man nicht so sagen, oder?
Ja, 145 Kilometer zwischen Ravenna und Modena. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber bei Kilometer 91 wird der Ort Sala Bolognese durchfahren.
Ja, habe ich gesehen.
Ob die da wohl einen kurzen Zwischenstopp machen oder es da eine Verpflegung gibt?
Nee, das wird in die Flasche gefüllt. Die kriegen so eine Bolognese in die Flasche direkt rein. Deswegen haben die für den Tag speziell vorbereitet von dem Ausrüster Tax und den Ausrüstern Elite Flaschen mit einem etwas dickeren Trinkverschluss, ne, dass die einzelnen Hackfleischbrocken auch da durchatmen können. Das wussten die wenigsten, aber wir haben das jetzt exklusiv veröffentlichen dürfen.
Vielleicht wird es auch gleich in ein Camelback gefüllt.
Ja, das hatte man versucht, da hatte man Tests gemacht, aber da war es dann so, dass sich diese einzelnen Hackfleischbröckchen so dermaßen in dem Schlauch verfangen haben, ja, dass man dann auf einmal mit ganz kräftig dran gezogen hat und dann haben sich mehrere von diesen Brocken gelöst und die sind dann reingeschossen und das gab heftigste Würgereflexe. Ich kann es jetzt sagen, diese ganze Husterei in den letzten Monaten resultiert auch daraus, dass ich in diesem Prototypenprogramm drin war. Ja, also das ist, deswegen hatte ich da ein paar Probleme. Aber jetzt, dann sind die umgesprungen, Tax und Elite haben so Flaschen produziert, wo das rauskommen kann. Die haben auch Wärme isoliert, also das ist halt eine warme Bolognese-Soße. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Etappe live zu verfolgen, der Verpflegung in dem Bereich, der gereicht wird. Wie wird Ackermann auf diese Bolognese und vor allen Dingen auf den Ruhetag, das wird vielleicht das Entscheidendere noch sein von gestern, reagieren? Ich sag,
ja,
das,
ich denke,
das
ist eine,
halt.
Ist eine Etappe, die ihm sehr gut liegt, die ist jetzt nicht zu lang, vor allem auch tellerflach und wir haben es vorhin schon erwähnt, mit Gaviria ist jetzt noch ein Mitstreiter weniger dabei und ja, da hat er jetzt im Prinzip nur noch Caleb Ewan und Ilia Viviani, respektive Arnaud Demar von den starken Sprintern als Konkurrenz. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er jetzt eine dieser beiden Etappen dann Dienstag, Mittwoch abschießt.
Ja, und ne, wie du auch schon sagst, es ist nicht so lang, also das ist jetzt nichts komplett Ungewohntes. Du hast damit auch schon vorweggegriffen, Etappe am Dienstag und die Etappe am Mittwoch gleichen sich im Prinzip sehr. Mittwoch Wie viele Kilometer sind es denn hier? Natürlich deutlich länger mit 221 Kilometern. Am Ende ein bisschen minimalst ansteigend. Aber das sind von der Höhenmeterzahl her nichts, wovor einer von denen auch nur im Ansatz bangen ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass in den beiden Fällen Herr Ackermann vorne mit dabei sind. Und was ich besonders lobend erwähnenswert finde, Etappe am Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, genau, am Mittwoch, sehr, sehr gerade, lange Straße, wo man dann, einfache Zieldurchfahrt, das ist, was ich nicht gerade gefunden habe, ne, sehr löblich, und auch die letzten 2 Kilometer am Dienstag sind geradeausgehend, also da erwartet keine besonderen Schwierigkeiten, sondern sie können sich auf darauf konzentrieren, was sie können. Dann,
wenn dann also Ausreißer eine Chance suchen, dann eher am Mittwoch tendenziell als am Dienstag, weil durch die Länge der Etappe und das leicht ansteigende Finale vielleicht da eher eine Chance besteht, aber ich glaube, vor allem der König Quickstep, die sind hungrig und noch auf einen Etappensieg.
Ja, also das ist die Etappe am... Wir waren jetzt am Donnerstag, ne?
Ja, also ja. Eine Etappe schon weiter. Am Donnerstag auf jeden Fall eine Gelegenheit für eine Fluchtgruppe, denke ich. Mit diesem Montoso mittendrin. Also 9 Kilometer mit über 9% im Schnitt. Aber von da oben sind es dann halt noch... Ja, was werden das sein? 30, 40 Kilometer bis zum Ziel.
Ich sag es dir, es sind genau 33.
Ja, und diese Etappe Cuneo Pinarolo ist ja eigentlich an diesen großartigen Sieg von Fausto Coppi als Hommage gedacht. Mhm. Und man fährt leider nicht das gleiche Profil. Also damals unter anderem mit Sestriere, dem Anstieg drin, Montgenèvre, da waren ganz große Alpenpässe drin, aber ist nicht vergleichbar mit damals.
Und du sagst eine Ausreißergruppe an dem Tag?
Ich denke, das werden Ausreißer machen.
Was halten wir denn von dem Szenario, so ein Yates sagt sich an dem Tag, irgendwann müssen wir anfangen und lass doch heute schon mal anfangen?
Klar, gut möglich, dass man
das
in diesem Montoso drin die Mannschaft einspannt, schon mal feuerwerkt und guckt, ob einer einen schlechten Tag hat.
Ja, oder auch sich sagt so, mein Gott, also ne, wir sprachen eben drüber, oder du hast es erwähnt, ne, dass es ihm auch nicht war, das ist auch nichts Neues für Yates jetzt, dass er die Helfer von Roglic irgendwie nicht sowohl in Anzahl als auch Qualität mit seinen nicht mithalten können, dass er halt sagt, alles klar, und warum nicht auch an so einem Berg schon mal Gas geben und schon mal den einen oder anderen distanzieren. Und wenn dann so ein Landa, so ein Mollema oder meinetwegen auch ein Nibali dabei auch auf der dann nur einer von denen auf der Strecke bleibt, mein Gott, immer noch besser als gar nichts. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man sich, ne, gerade nach dem Ruhetag, nach 2 Tagen Einrollen dann wieder in Saft und Kraft stehend, dass man sich mal überlegt, okay, jetzt mal 9 Kilometer antesten und gucken, was der Roglic so auf einer normalen Etappe drauf hat. Kann ich mir...
Ja, und vor allem...
Würde mich nicht wundern.
Von der Astana-Mannschaft erwarte ich halt viel. Die haben jetzt auch mit Peo Bilbao noch eine zweite Karte, die sie in der Gesamtwertung spielen können, den sie immer wieder vorne rausschicken können in Gruppen. Und wenn du halt, wie gesagt, Roglic auch im Zeitfahren und im Anstieg nicht bezwingen kannst, dann musst du ihm halt versuchen, in der Abfahrt oder auf dem Flachen anzugreifen.
Genau. Und ich denke, das wäre eigentlich genau die Gelegenheit, auf die wir oder auf die Fahrer warten sollten. Ne? Das alles andere, ich meine, klar, man kann auch sich immer noch auf einen späteren Zeitpunkt verlegen und sagen, naja, dann machen wir es dann. Ich bin an so einem Punkt, warum noch warten? Das kann man ruhig machen. Und was vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das wichtig ist für die Sprinter, aber es gibt ja noch eine Sprintwertung nach diesem Berg. Ne? Hätte ich jetzt Ambitionen darauf, weiß ich nicht, aber ob ein Sprinter über den Berg mit rüberkommt, ich befürchte es fast nicht.
Klar, also Peter Sagan hätte sich da wahrscheinlich in die Ausreißergruppe eingeschleust.
Ja, auf jeden Fall. Oder wäre die Attacke mitgegangen und hätte es da versucht. Ich glaube noch nicht so 100%, dass es an dem Tag eine Ausreißergruppe geben wird. Dafür sind, glaube ich, die Interessen mittlerweile so breit gefächert, oder es gehen wirklich so irgendwie komplett No-Names da rein. Das kann auch sein. Aber dann geht es, vielleicht sagen sich auch alle, nee, komm, ey, lass sein, der nächste Tag wird so schwer. Denn am Freitag geht's halt, ja, geht's zur Sache, sag ich mal vorsichtig. Ne, der
Ja, na. Pinerolo, Cerre Sole Real, 196 Kilometer mit einer ganz schwierigen Bergankunft. Am Schluss geht es da ordentlich bergauf, also dieser Schlussanstieg zum Lago Cerro, 27,5 Kilometer mit 5,4% im Durchschnitt auf 2236 Meter. Das wird ordentlich und auch dieser Pian del Lupo, der da ausgegeben ist als Zweitkategorieberg, sind aber 14, fast 15 Kilometer mit 7% im Schnitt. Also bei der Tour de France wahrscheinlich schon All-Kategorieberg.
Ja, also das wird ein Tag, da kann man, ich sage immer, ne, wie dieser alte Spruch, man, das ist ein Tag, wo man den Giro nicht gewinnen kann, aber auf jeden Fall verlieren. Also, wenn man da als ein Yates nicht wirklich bei Sache ist, kann ich mir auch vorstellen, dass man da rausfliegt. Oder überhaupt jeder von denen. Ne? Also an dem Tag musst du einfach komplett da sein. Sonst ist alles aus. Freitag, ich gehe mal davon aus, dass Freitagabend so ein, zwei Leute sich schon keine Sorgen mehr machen müssen, wie sie in Mailand ihren Giro-Sieg feiern.
Ja, und auch da nach der Etappe, denke ich, wird das Gesamtklassement nochmal einen Umsturz erleben. Also da werden mindestens zwei, drei Leute, die jetzt nach dem Zeitfahren recht gut platziert sind, rausfallen oder sich von hinten noch zwei, drei reinfahren, weil, wie gesagt, das ist die erste Hochgebirgsetappe und auch da muss natürlich Roglic auf der Hut sein. Auch da werden überall Heckenschützen lauern.
Ja. Auf jeden Fall wird, also ich glaube, bis zum Freitag ist dieser Blick aufs Gesamtklassement irgendwie so noch total trübe. Und ab Freitag, spätestens Samstag dann mit der Etappe von Saint-Vincent oder Saint-Vincent nach Courmayeur. Wie spricht man das aus?
Courmayeur.
Ne? Da wird dann alles klar sein, weil das wird. Auch nochmal ein ganz, ganz großer Spaß für uns Zuschauer, aber nicht unbedingt für die Fahrer, behaupte ich
mal. Ja, 131 Kilometer zwar nur, geht aber nur rauf und runter im Prinzip. Also zweimal zweite Kategorie, einmal dritte Kategorie, zweimal erste Kategorie. Und das Haupthindernis des Tages ist dieser Colle San Carlo, also der vorletzte Anstieg, also der Berg des Heiligen Karls sozusagen. 10,5 Kilometer mit fast 10% im Schnitt. Und ja, also geografisch gesehen sind wir da quasi am Fuße des Mont Blancs, also in der nordwestlichen Ecke Italiens. Und das wird, wie gesagt, dieser Colle San Carlo, der wird die Differenz machen und nicht dieser Schlussanstieg nach Courmayeur.
Ja, zumindest wird es so sein, dass man da die Leute anschlagen wird und dann am letzten Berg gegebenenfalls noch vollenden. Aber ich glaube auch, dass das... dann der Punkt wird. Und am Sonntag, um vielleicht noch bis zum Ruhetag alles mal durchzusprechen, am Sonntag hat man sich dann gedacht, komm, wir haben jetzt echt schon zwei harte Tage gehabt. Lass uns einfach mal noch einen dritten harten Tag dranhängen. A, 225 Kilometer.
232 sind hier angegeben.
Was? Wir reden über die Etappe 16.
Etappe 15.
Was? Habe ich einen Moment. Hä? Tuesday? Was habe ich denn hier? Ich glaube, ich bin
Ibrea
mit den Tagen durcheinander.
Como.
Ja, ich bin mit den Tagen durcheinander gekommen. Sorry. Da hatte die Etappe von Dienstag auf heute. Naja, dann ist ja gar nicht so schlimm. Sonntag Ausreißer, oder?
No, Sonntag, das wird ganz, ganz spannend, weil das ist, wie gesagt, schon im Prinzip die Lombardei-Rundfahrt beim Giro d'Italia. Mhm. Also fast identisch dieses Profil, außer dass man nicht zum Moro di Sormano fährt, also diesen letzten knappen Abschnitt des Sormano-Anstiegs weglässt, aber dafür dann den Civiglio auch im Finale drin hat, 4 Kilometer mit 10% gut, und wenn da einer von den Klassementfahrern sagt, na, ich habe richtig Bock, dann wird es da auch ordentliche Zeitabstände geben.
Mhm. Aber bist du bei, oder? Das könnte eine Ausreißer-Etappe werden.
Könnte gut sein, dass es eine Ausreißergruppe wird mit einem Sieger von einer Klassement-Mannschaft, der da eigentlich taktische Aufgaben erfüllen sollte.
Ja, weil ich kann mir sehen, also ich glaube einfach, dass meine Hoffnung ist einfach, dass in den letzten zwei Tagen, also in den zwei Tagen zuvor, also Freitag, Samstag, die Klassementfahrer so ein Feuerwerk abfeuern, dass die sich einfach sagen, komm, jetzt muss auch mal gut sein, und an dem Tag einfach einen auf ruhig machen müssen, bevor sie sich sonst völlig kaputt machen. Das ist so ein bisschen...
Ja, aber danach ist ja der Ruhetag.
Ja, das werden anderthalb Ruhetage, weil die an dem Tag auch alle so platt sind, dass die Gesamtklassementfahrer sich untereinander so eine Art Agreement hier, heute ist Ruhe. heute ist auch schon Ruhe. Wir fahren uns heute die Beine noch aus. Deswegen, also ich glaube ganz, ganz fest davon, dass dass an diesem Sonntag dann ein Ruhetag, ein Ruhetag für die Gesamtklassement war, aber dass das eine Ausreißergruppe machen wird an dem Tag.
Ja, und vielleicht kurz noch ein Wort zu der Etappe nach dem Ruhetag, also weil da ja mit dem Passo Gavia die Cima Coppi auf dem Programm steht, also
Cima Coppi
steht auf dem
für die, die es nicht wissen, das ist der höchste Punkt, der höchste Pass oder die höchste Bergüberquerung, die gefahren wird, und das ist dieses Jahr an nicht wie oft sonst auch das Stifter Joch zum Beispiel, ne, sondern der Passo Gavia mit 2618 Metern. So, jetzt wieder da. Da hatte sich kurz ein Rechner verabschiedet und sind jetzt mit dem Zweitrechner am Werk. Ich hab noch was getrunken, das läuft mir nach. Cima Coppi erklärt, und warum der Dienstag nächste Woche, also morgen, übermorgen in einer Woche so wichtig ist, nochmal bitte von dir dann, Thomas.
Ja, also die Cima Coppi, der Passo Gavia mit 2614 Metern Höhe, das Dach des Giro in diesem Jahr, und wichtig in dem Sinne, weil noch gar nicht so richtig feststeht, ob man da fahren kann. Weil momentan liegen da oben noch bis zu 3 oder 4 Meter Schnee und die Helfer sind momentan Tag und Nacht mit Schneefräsen im Einsatz, um die Straße freizuräumen.
Ja, aber das haben, also wegen Unwetter, Straßen vorher kaputt und so, da haben die Italiener ja schon des Öfteren Probleme gehabt. Aber so Schneefräsegeschichten, ne, da denke ich halt immer an hier Stifter Joch. Das hat ja meistens dann doch irgendwie bis zuletzt geklappt, ne? Klar, wenn da irgendwie an dem Tag es stürmt und Lawinen runtergehen, dann möchte niemand dem Fahrern diese Gefahr aussetzen. Aber irgendwie nur die Straßen schneefrei machen, da bin ich ja ganz optimistisch, dass das auch da klappt. Also da drücken wir mal die Daumen und dann wird das auch. Ja, und dann geht es ja im Prinzip, also ich denke, jetzt noch weiter die Etappen aufzudröseln, das wäre wahrscheinlich dann ein bisschen zu viel, weil dann hätte man fast den ganzen Giro durchgesprochen und da kann sich eh kein Schwein mehr merken, was ist. Also ich finde, man sollte sich merken, vor allen Dingen nächsten Freitag, Samstag in Bezug auf das Gesamtklassement, sehr, sehr wichtig. Freitag, Samstag ganz wichtig, danach die Woche Dienstag genau. Ganz wichtig, und das sind so die Etappen, wo man sich einen Knoten ins Taschentuch machen sollte. Und an den Tagen, gerne lobe ich das an der Stelle nochmal von Eurosport, diese Zusammenfassung, diese halbstündigen Zusammenfassung, die es gibt, die schaue ich mir auch, wenn ich das Rennen selber zu einem Großteil oder einen Teil verfolgen konnte, oder wenn es auch nur das Finale war, wenn ich das richtig achte, schaue ich mir diese halbe Stunde, gebe ich mir eigentlich regelmäßig dann doch zusätzlich auch nochmal, weil so ein bisschen Hintergrund auch und alles, finde ich, also die machen einen exzellenten Job da, kann man einfach nur, oder muss man und kann man und will man so sagen. Fein. Machen wir noch, also jetzt abseits des Giros, der ja natürlich heute hier das Hauptthema sein muss und möchte, einen kleinen Ausblick noch, wo sonst noch auf der Welt Fahrrad gefahren wird und was passiert. Kalifornien-Rundfahrt findet ja gerade statt. Die Rundfahrt der schönen Bilder, wie ich sie eben genannt habe. Und da war jetzt, glaube ich, die Ankunft, letzte Fahrt nach Pasadena am 18. Mai, also gestern, war da dann sozusagen die, ja, zu Ende.
Und was genau, wir hatten schon die ersten 4 Etappen besprochen beim letzten Mal. Und Etappe 5, ja, war mit einem relativ schweren Berg noch oder einer Welle, sagen wir mal so, Pismo Beach, Ventura. Gewonnen dann von Ivan Garcia Cortina, der seinen ersten Profisieg dort einfahren konnte, aus einer kleinen Gruppe raus einen Sprint gewonnen. Boah.
Ja, kann man machen.
Und dann am nächsten Tag die Königsetappe hinauf zu Mount Baldy. Und da sehr bemerkenswert, Maximilian Schachmann schon ganz früh in der Offensive hatte versucht, sich unten schon am Fuße dieser Schlusssteigung abzusetzen, hat es auch geschafft, aber oben raus wurde es dann zu steil.
Ist ja auch ein Kantenersting, ne? Also das Mount Baldy sind insgesamt am Ende nochmal 7,86 Kilometer mit 8,8% Steigung. Und das ist ja nicht so, dass das jetzt so der einzige Berg am Tag gewesen wäre, ne? Du fährst ja vorher da schon irgendwie auf diese 1700 Höhenmeter, muss man ja auch vorher schon mal rauffahren. Dementsprechend Hut ab, dass man das überhaupt versucht. Und da waren jetzt auch nicht nur irgendwelche Sonntagsfahrer am Werk dort. Ne? Also sei es nun, man muss auch ein TJ Van Garderen, eine Jeep Port, Ron Dennis und so weiter, Rupert Uran, Moscon und so, die muss ja auch erstmal alle stehen lassen da. Also das muss man einfach mal so sagen. Und dementsprechend, ja, schön, dass er versucht hat, wenn auch der Versuch ihn klug gemacht hat, aber zu keinem generellen Ergebnis geführt hat. Und wie ich finde, so ein bisschen ja nett, dass Team Sunweb jetzt gebeutelt von ihrem Verlust beim Giro dann zumindest die letzte Etappe nach Pasadena erfolgreich abschließen konnten. Case Bowl vor Peter Sagan, Jasper Philipsen, Phil Bauhaus auf Platz 4, auch erwähnenswert, dort gewonnen und insgesamt dann in der Sprintankunft. Und jetzt helfen wir auf die Sprünge bei der Aussprache, damit wir auch den richtigen, würdigen Sieger nennen. Sergio Henao Higuita auf 2, Kasper Angeres Askren auf 3 und auf dem ersten Platz.
Tadej Pogacar.
Ja, genau.
Und wenn man sich das mal anguckt, also Pogacar, 20 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen, und Higuita, 21, der jetzt erst seit Mai, also im Mai dann erst seit Mai bei EF Education First unter Vertrag steht. Mhm. In seinem ersten World Tour Rennen.
Ja. Da sind ein paar Fahrer, den Namen sollten, dass ich, da sollte ich mich an die Aussprache langsam gewöhnen müssen. Ne? Pogacar werden wir wahrscheinlich noch öfter hören. Mit dieser Grundlage, die er da liefert. Ne?
Ja, also vielleicht das,
hat
das
auch schon
größte Talent, das es momentan für die Rundfahrten gibt.
Algarve-Rundfahrt dieses Jahr gewonnen. Tour de l'Avenir letztes Jahr, also so etwas wie die Tour für Jungfahrer. Also ist jetzt auch nicht überraschend, ne? Also der kommt jetzt nicht aus dem Nichts irgendwo her. Letztes Jahr schon gute Ergebnisse. 2017, der hat die Jugend, der Jugend, das finde ich ja nett. Wusstest du, wie das Jugendrennen von der Lombardei-Rundfahrt heißt?
Nee.
Piccolo Giro di Lombardi.
Klar.
Finde ich nett. Das klingt nett. Ja.
Gibt ja auch den Baby Giro.
Das stimmt. Aber ich finde Piccolo. Ja. Also, Hut ab, Glückwunsch und man hat alles versucht, um Van Garderen es zuzuschustern. Das hat offensichtlich dann nicht geklappt.
Nö, da hat auch America First in dem Fall nicht geholfen.
Ja, das hat auch nicht geholfen. Ja, und was hast du noch ausgegraben? Also,
Also erfreulich, dass Richie Port dann jetzt mal wieder ein gutes Resultat eingefahren hat.
Ja, das stimmt allerdings. Das sei ihm gegönnt und hoffen wir, dass es da auf dem Weg zur Tour da doch noch er weiterhin darauf aufbauen kann und so weitermachen wird. Und kommen wir diesmal wirklich auch nur sehr, sehr, sehr kurz zu unserer schönen Rubrik Sonstiges. Und da hast du eine Meldung aufgetan, wo ich gar nicht weiß, ob ich, soll ich lachen, weinen oder was soll ich davon halten? Mittlerweile macht Jens Vogt Werbung für E-Bikes.
Ja, also was heißt E-Bikes? Im Prinzip ist das ja so ein, wie soll man sagen, E-Bike-Rennrad. Also was Track da aufgetan hat. Und da gibt es jetzt so ein, ja, weiß nicht, ob man das witzig finden soll, so ein Werbespot, wo unter anderem er und John Degenkolb drin zu sehen sind. Und da heißt es dann immer a little bit more. Also da sitzt dann erst Jens Vogt mit Degenkolb und noch einem Fahrer an der Bar und trinkt dann noch ein Bier mehr, sagt dann a little bit more und dann fährt er halt auch den ganzen drecksiger Fedo-Fahrern im Training irgendwann davor mit seinem E-Bike.
Also ich hatte zuletzt, frag mich jetzt, ich weiß nicht von welchem Anbieter, mal so ein E-Bike, E-Rennrad quasi vor mir stehen gehabt. Und das war das erste E-Bike-Rennrad, wo ich auf den ersten Blick von außen nicht aus 10 Meter Entfernung schon gesagt hätte, das ist ein E-Bike. Das sah wirklich aus wie ein normales Rennrad. Also, ne, also man konnte es wirklich kaum sehen. Klar, wenn du mich jetzt, ne, auf einen Meter ran und hier geguckt, so, ha, okay, das ist, ja, alles klar, ist ein E-Bike. Ich bin da auch noch immer ein bisschen unentschlossen und diese Diskussion E-Bike, ja, nein, ist auch, glaube ich, eine, wo es kein Falsch und Richtig gibt und wo man weder auf der einen noch auf der anderen Seite keine guten Argumente hat. Ich weiß noch nicht, ob es dann ein E-Bike, Rennrad-E-Bike sein muss. Ne? Also ein E-Bike als solches, um jetzt, keine Ahnung, du wohnst in der Stadt und musst 25 Kilometer pendeln und bist mittlerweile 60 und sagst ja, ich kaufe mir jetzt ein E-Bike, damit ich die Strecke fahren kann, anstatt dass ich sie mit dem Auto fahre zum Beispiel. Finde ich das eine wirklich sehr gelungene Sache. Solange die E-Bikes so schnell sind, dass die Herren oder Damen, die sie steuern, meistens sind ja die Herren, die da ein bisschen zu wagemutig sind, solange die das noch komplett unter Kontrolle haben, finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich habe schon mal jemanden aus dem Straßengraben gezogen, der mit seinem E-Bike mit der Geschwindigkeit nicht zurechtkam. Aber als Rennrad, weil für mich ist das Rennrad ja ein, also ich weiß nicht, die geht's, glaube ich, denke ich mal eher.
Genau, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich drauf hinaus will, ja. Wenn ich mir ein Rennrad kaufe, das ist ja eigentlich schon an sich sehr schnell. Dann brauche ich ja nicht noch sozusagen eine elektrische Fahrhilfe und gerade auch dementsprechend, weil ja, man möchte ja auch den Nachwuchs ansprechen und wenn man die halt schon mit E-Bikes lockt, dann ja, bringt es zwar Leute aufs Fahrrad, aber für den Rennsport an sich ist es, denke ich, keine gute Sache. Und zumal das Zweite, was halt so ein bisschen makaber, finde ich, daran ist, mit der Historie des Teams für E-Bikes Werbung zu machen, ist natürlich auch recht unglücklich.
Du spielst, wenn ich das vorsichtig versuche zu interpretieren, darauf an, dass einem gewissen Fabian Cancellara ab und zu auch mal gesagt wurde oder nachgesagt wurde, dass er durchaus eine motorbetriebene Unterstützung an seinem Rad hatte. Meinst du das? Spielst du darauf an?
Könnte sein, ja.
Okay. Wollte nur. Ja, stimmt, kann man natürlich auch zu dem Schluss kommen und liegt nah. Ja, also ne, für mich ist ein, es gibt ein Fahrrad, das ist ein Fortbewegungsmittel und es gibt ein Rennrad, das ist ein Sportgerät. Und beim Sportgerät wäre es mir jetzt egal, ob ich mit 15, 18 oder 20 km/h fahre oder auch meinetwegen 25 oder 30 km/h. Wenn ich das als Sportgerät benutze, dann dient es meiner eigenen körperlichen Ertüchtigung. Und ob ich da dann auf ein E-Bike ausweichen will, sondern oder einfach nur langsamer fahre oder nicht mehr so weit fahre, das sehe ich jetzt keine Notwendigkeit für eine E-Bike-Unterstützung. Was anderes ist für mich halt, wenn du es als Verkehrsmittel von A nach B zu kommen nimmst. Ne? Da kann man ja durchaus zu dem Schluss kommen, dass man sich da Unterstützung holen möchte, weil man nicht mehr so fit ist oder weil man, gibt es verschiedene Gründe, ne? Vielleicht will man auch
als Partner. Gerade in der Stadt ist es ja auch eine praktische Alternative zum Auto.
Genau. Ja, und auch da bin ich dann immer noch der Meinung, solange es irgendwie geht, sollte man versuchen, auf die Motorunterstützung zu verzichten. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, dass ich meiner Frau ein Tourenrad kaufen würde mit E-Bike-Unterstützung und sie deswegen mich bei meinen Rennradtouren von irgendwie, keine Ahnung, bis zu 100 Kilometern begleiten könnte, ne? Dann wäre das ja auch was Schönes. Ne? Das finde ich, das wird als Argument oft auch noch außen vor gelassen, ne? Dass man so Gemeinsamkeiten schaffen kann. Aber als Sportgerät würde ich das die Elektrounterstützung doch noch immer zumindest als irgendwie komisch geartet betrachten. Aber
ja, und wir erinnern uns ja alle noch an den Beginn der Saison, als dieses Pinarello bei der Tour Down Under, dieses
E-Bike explodiert ist.
explodiert ist und einen Waldbrand ausgelöst hat.
Ja, das ist ja, ja, aber das war ja diese Eigenbaugeschichte, oder? Also da würde ich, wäre ich jetzt immer noch, würde ich dem, nicht dem Bike, sondern dem Fahrer die Schuld dran geben.
Naja, aber das sah jetzt für mich nicht so aus, als hätte der unbedingt das Know-how, um so ein Ding selbst zu bauen.
Ja, aber war das nicht so ein Eigenumbau? Ich meine schon, dass da sich jemand selber was dran geschraubt hat. Ich meine, das sehe ich
noch. Vielleicht hat er den falschen Akku verbaut.
Ja, irgendwie sowas. Also das sehe ich auch grundsätzlich immer noch als ein Problem, dass da halt viele noch dran rumdingeln. Ne? Und dass das, sollte man sich halt vielleicht auch 2 bis 23 Mal überlegen, ob man da wirklich immer und überall das machen wollte. Aber das ist wieder eine ganz andere Diskussion. Ja, ich sag mal, 1:20, damit ein Großteil mit dem Giro vertan. Bleibt es uns, glaube ich, euch eine schöne Woche noch zu wünschen oder einen guten Wochenstart. Viel Spaß beim Giro. Wir wissen noch nicht so genau, weil wir beide jetzt in Kürze in Urlaub gehen, wie wir die Berichterstattung weitermachen werden. Sagen wir ganz klar und offen. Ne? Ich weiß noch gar nicht, ob ich in den Unterkünften, die ich haben werde, ein Internet habe. Du weißt es, glaube ich, auch nicht. Wir gucken mal, ist die ganz klare Ansage. Wir wissen es nicht, wir gucken mal. und werden euch aber auf dem Laufenden halten. Und im schlimmsten Fall ist es so, dass wir uns erst nach dem Urlaub wieder melden und dann mal alles aufarbeiten und dann ganz entspannt einsortieren und bewerten und ja, einordnen. Das kann auch passieren. Da möchte ich jetzt eigentlich gar nichts versprechen, weil wir es auch gar nicht wissen. Klar, wir hatten letztes Jahr den Giro, Tour und Vuelta immer in diesem schönen zweimal die Woche Rhythmus geschafft. Das lag einfach daran, dass unsere Urlaube anders lagen. Aber das ließ sich in diesem Jahr trotz Vorsprache bei den Partnern in meinem Fall nicht so realisieren. Und ja, warten wir einfach mal ab. Okay? Ich glaube, das war in deinem Sinne so gesprochen auch.
Ja, genau. Also ich bin jetzt schon gespannt auf Freitag und Samstag dann die beiden Etappen und hoffe natürlich, dass das dann alles auch so regulär stattfinden kann.
Ja, das kommt ja noch hinzu, das haben wir gar nicht eben erwähnt, dass du ja auch da vor Ort sein wirst, aber das hatten wir ja schon mal aufgerufen. Wer mitfahren möchte, möge sich melden und ich drücke dir da in erster Linie Daumen. Das Gute ist ja, wir haben ja jetzt hier so europaweit Roaming, das heißt, ich kann nicht zumindestens kannst du mir Donnerstag, kannst du mir Freitag, Samstag mal eine Nachricht schicken, wie es ist. Während ich da unterwegs bin im Süden von Frankreich und mich da verlustiere und ja, warten wir mal ab. Wir werden mit Sicherheit den Giro weiter verfolgen und weiter darüber sprechen. Nur in welcher Form, das können wir jetzt im zeitigen Punkt noch nicht sagen. Und bedanke mich an dieser Stelle in erster Linie bei dir, Thomas.
Danke, ja.
Ja. Es war wie immer eine Freude und wünsche euch allen Hörern auch einen schönen Giro und auf hoffentlich bald. Tschüss.
Tschüss.